HR Info. Das Interview.
Mit Martina Knief. Die Corona-Krise belastet uns alle derzeit sehr stark, privat und im beruflichen Leben. Der Fußball bestimmt den Alltag von Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Privat ist er jetzt mehr an der frischen Luft und geht viel spazieren. Beruflich befasst er sich mit der Zukunft der AG. Wann und wie geht es nach der Corona-Krise im Fußball weiter? Was bedeuten Spiele ohne Zuschauer? Und wohin führt der Weg der Frankfurter Eintracht? Vor wenigen Tagen hat die Eintracht eine Partnerschaft mit der Deutschen Bank abgeschlossen. Axel Hellmann über seinen Alltag in der Corona-Krise und die Zukunft von Eintracht Frankfurt. Jetzt in HR Info das Interview. Das Leben hat eine Vollbremsung hingelegt. Keine sozialen Kontakte mehr, keine Restaurantbesuche, keine Kulturveranstaltungen, keine Sportveranstaltungen, keine Gottesdienste. Axel Hellmann, wie haben Sie die vergangenen Wochen erlebt?
Eine große Herausforderung für alle und auch ich spüre das ganz besonders auch bei mir, weil alles, was man bislang als Gewohnheit und als wirklich Kernelement im Leben tagtäglich erlebt, gespürt, mitgemacht hat, ist einem weggefallen. Das ist eine enorme Umstellung und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein solcher Zustand über mehrere Monate andauert.
Wie würden Sie jetzt persönlich Ihre Stimmung im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschreiben? Geschockt? Vorsichtig? Oder vielleicht auch ein bisschen optimistisch?
Ich bin grundsätzlich Optimist, weil ich auch glaube, dass so viel Kraft in der Menschheit im Allgemeinen und ich sage auch mal in unserer Gesellschaft und ganz besonders auch in unserem Land vorherrscht. Wir können mit allen Situationen, glaube ich, auch umgehen und viel Kraft und Positives daraus schöpfen. Aber ich bin sehr besorgt und das hat verschiedene Ursachen. Die eine liegt sicherlich darin, dass um uns rum in Europa in Ländern und Städten, die ich kenne und die ich bereist habe, in denen ich war, viele Menschen sterben an dem Coronavirus. Und das liegt natürlich auch an Metaebenen, wie beispielsweise der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA, von der wir wissen, dass sie einer der Weltmotoren sind. Und wenn jetzt Arbeitslosenzahlen in unglaubliche Höhen schnellen, dann wird das langfristig auch auf uns große Auswirkungen haben. Also ich würde meine Stimmungslage als besorgt bezeichnen, aber als grundoptimistisch.
Wie ist Ihr Alltag? Also ich meine, wie kann man im Homeoffice einen Fußballverein leiten?
Wir haben Wege gefunden und das haben wir relativ schnell aufgesetzt innerhalb des Vorstands, auch im Kontakt mit den Kollegen des Aufsichtsrats, des Hauptausschusses, uns abzustimmen bezüglich der wesentlichen Maßnahmen. Aber wir haben vor allen Dingen auch intern einfach wirklich relativ schnell feste Kommunikationswege über Videokonferenzen, über Telefonkonferenzen und direkte Zeitfenster verabredet, bei denen man einfach zur Verfügung steht. Also für mich auch als Vorstand, ich bin dann immer greifbar in diesen Zeitfenstern ganz zwingend und halte mich bereit, wenn irgendwas anliegt. Es geht nur mit einer kompletten Durchorganisation des Tages. Also wer da glaubt, im Moment bei Eintracht Frankfurt, da würde nichts passieren und wir lägen alle in der Hängematte, weil nicht Fußball gespielt wird. Also das genaue Gegenteil ist der Fall.
Hängematte ist für Sie als Vater von zwei Söhnen derzeit auch nicht angesagt. Wie sieht da Ihr Alltag aus, Herr Hellmann? Wieder Mathe und Englisch lernen?
Es ist in der Tat so, dass es Homeschooling-Fenster gibt. Auch da muss man den Tag extrem durchstrukturieren. Das macht hauptsächlich meine Frau, die sich darum kümmert, diese Dinge aufzusetzen und durchzugestalten. Es ist am Ende eine große Herausforderung, weil natürlich irgendwann einem auch die Ideen ausgehen. Also die zeitliche Beanspruchung ist sowas von enorm dadurch. Ich glaube, dass das auf der langen Sicht oder auf lange Sicht noch überhaupt nicht richtig erfasst ist und bedacht ist, was das eigentlich für das Bildungssystem und das Betreuungssystem eigentlich macht. Und ich glaube, hier wird man sehr, sehr schnell auch lernen müssen, in Deutschland auf digitale Bildungsformate umschwenken zu müssen.
Und Sie persönlich, Herr Hellmann, haben Sie auch einen Fitnessplan bekommen oder lesen Sie jetzt Bücher, die schon lange darauf gewartet haben, endlich gelesen zu werden?
Das stimmt. Also beides stimmt. Ich gehe vor allen Dingen sehr viel und lange spazieren. Das mache ich dann alleine oder zu zweit, wie es die Regeln halt irgendwie auch vorgeben. Aber eindeutig hat sich meine Tagesschrittzahl deutlich erhöht. Die war vorher zwischen 5.000 und 10.000, die ist jetzt zwischen 15.000 und 20.000 und das merke ich abends auch. Und vor allen Dingen, wenn man dann relativ viel auch telefoniert hat dabei, das nehme ich dann auch meistens mit, wenn ich eine Runde spazieren gehe, dann ist man abends auch richtig erschöpft. Also insofern, es hat auch diese Art von Lebensführung entschleunigt auf der einen Seite, sie fokussiert Und ich bin deutlich mehr an der frischen Luft unterwegs.
In wenigen Tagen ist Ostern, ein Fest, das man mit der Familie, mit Freunden verbringt, gegebenenfalls gemeinsam in die Kirche geht. All das geht dieses Jahr an Ostern nicht. Werden Sie diese Traditionen vermissen?
Absolut. Also Ostern war immer auch in der Vergangenheit ein Zeitpunkt der Zusammenkunft der Familie, der erweiterten Familie und der Freunde. Und es hat natürlich immer auch in und um die Spieltage gut gepasst, weil egal ob Samstag oder Sonntag gespielt worden ist, man hatte drumherum einfach dann immer auch noch mal Zeit. Das alles ist anders. Und ich kann ehrlich gesagt noch gar nicht ermessen, was ich nach Ostern dazu fühlen werde, weil möglicherweise merkt man dann erst so richtig, ja, nach diesen ersten Wochen der Schockstarre, was einem verloren geht, wenn man diese Feste nicht mehr so begehen kann, wie man sie immer beging.
Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG, zu Gast bei HR Info das Interview. Herr Hellmann, bis zum 30. April sind erst einmal die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga ausgesetzt. Angedacht ist es, den Spielbetrieb möglicherweise in der ersten oder zweiten Maiwoche wieder aufzunehmen. Was muss bis dahin passieren, dass das auch wirklich so kommt?
Das ist sonnenklar. Wir müssen in diesem Land im Moment, und das gilt europaweit, geradezu weltweit, uns alle unterordnen dem Kampf gegen die Pandemie. Das wissen wir. Das ist auch ganz klar unsere Haltung. Unsere Aufgabe als Verantwortungsträger im Fußball ist aber auch sicherzustellen, dass es irgendwann wieder in einen Spielbetrieb gehen wird, dass die Menschen, die in und um den Fußball arbeiten, und da denke ich nicht an die einkommensstarken Fußballspieler bei uns, sondern vor allen Dingen an die anderen Menschen, die dranhängen, dass es wieder dazu kommt, dass Fußball gespielt wird. Und deswegen ist auch auf unserer Agenda, das ist unser Auftrag, die Planung des Eintritts in den Spielbetrieb. Das ist ein diffiziles Thema, weil wir natürlich nicht die Rahmenbedingungen draußen in der Welt kennen werden, wenn wir das vorhaben. Eins ist klar, wir kommen nur in den Spielbetrieb zurück, wenn die Voraussetzungen medizinisch 1:1 geklärt sind. Also wir wissen, dass die Spieler nicht infiziert sind, dass wir die Zahl der Beteiligten an solchen Spielen auf ein Minimum herunterfahren können, organisatorisch, und dass dort auch, und dafür gibt es eine eigene Taskforce, alles getan wird, damit die Spiele, die dann stattfinden werden, nicht von der Sorge getragen werden, dass man sich dort infiziert.
Zu unserem HR Info das Interview gehört auch immer unsere Interviewbox, da wir uns in Zeiten der Corona-Krise nicht gegenüber sitzen können bei diesem Interview. Herr Hellmann, Sie sitzen in Ihrem Büro, ich sitze in einem Studio des Hessischen Rundfunks. Öffne ich die Box mal für Sie.
Ja,
ich kann Ihre Reaktion ja nicht sehen, aber beschreiben Sie bitte mal Ihren Gemütszustand, wenn Sie das Stadionlied hören.
Brauche ich ganz schnell wieder live bei uns im Stadion. Diese Hymne ist ja mehr für uns, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir damit die Leute emotional aufs Spiel einstimmen, sondern sie ist ja Ausdruck einer Geisteshaltung und auch Ausdruck, sagen wir, eines Werteverständnisses bei Eintracht Frankfurt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das schmerzt schon, wenn man das hört und weiß, das wird die nächsten Monate auch nicht live, und zwar vor vollen Rängen im Stadion zu hören sein.
Denn die wahrscheinlichste Option ist, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, dass es Spiele ohne Zuschauer werden, also sogenannte Geisterspiele. Sie haben das eben schon ein bisschen angesprochen. Wie schwer würde das Eintracht Frankfurt treffen, weil die Fans doch einen sehr wichtigen Teil einnehmen?
Ja, das trifft uns in vielerlei Hinsicht. Also es ist erstmal, wir sind ja ein relativ basisorientierter Club. Also wir haben eine andere Philosophie als andere Vereine. Bei uns entwickeln sich viele Initiativen, auch ganz positive Initiativen von unten nach oben. Die gibt das Management nicht vor, ob das Choreografien sind oder ob das auch Initiativen sind zur Stärkung der sozial Schwächeren in dieser Gesellschaft. Da sind die Fans in der Vergangenheit immer Motor und Treiber gewesen. Diese Initiativen gibt es auch, aber im Stadion können sie sich im Moment nicht zeigen und nicht manifestieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist natürlich die Stimmung. Wir leben zu Hause ganz sicher von dem Rückenwind vom 12. Mann, von den Rängen. Das hat uns in der Vergangenheit die Möglichkeit gegeben, auch mal Spiele zu drehen. Dieser Faktor ist sportlich für uns total entscheidend. Und natürlich gibt es am Ende auch eine wirtschaftliche Komponente. Dadurch, dass wir immer volle Häuser haben, dass wir eine sehr gute Nachfrage haben, bedeutet das für uns einen Ertragsausfall denn die Menschen haben das Recht, ihr Geld zurückzubekommen.
Wirtschaftliche Komponente haben Sie eben gesagt. Viele sagen, die Saison muss zu Ende gespielt werden. Stichwort ist die letzte Tranche der TV-Gelder, die noch bezahlt werden muss, die nur bezahlt wird, wenn auch gespielt werden kann, weil sonst viele Vereine eventuell sogar auch, na sagen wir mal, aus der zweiten Liga Insolvenz anmelden müssen. Ist das wirklich so? Muss diese Saison, egal was passiert, zu Ende gespielt werden?
Das kann man nicht mit ganz klar Ja oder Nein beantworten, weil es hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab. Wenn wir in einem Zustand sind in dem Land, in dem es absolut unverantwortlich ist, auch, ich sag mal, 50 Menschen in den Innenraum eines Stadions zu lassen. Also wir merken, wir kriegen einfach nach wie vor keine Abflachung der Infektionsrate und eine steigende Sterberate und wir müssen die Disziplin im Land weiter hochhalten, ist es sicherlich schwer, dann zu sagen, für die Fußballer machen wir eine Ausnahme. Wenn man dabei merkt, dass es Verfahren oder Methoden gibt, mit denen man quasi Infektionsrisiken minimieren kann, würde ich nicht wissen, was dagegen spricht, dass man Fußballer ähnlich behandelt wie Arbeitnehmer in einem Unternehmen, die zusammenarbeiten müssen. Natürlich hat man das Thema mit dem Sicherheitsabstand, das geht im Fußball logischerweise nicht, dass ich sage als Verteidiger, ich halte mich 1,50 Meter oder 2 Meter entfernt vom Stürmer, vollkommen klar. Aber dafür muss man dann Regelungen treffen, dass am Ende auf dem Platz nur Spieler stehen, die nicht infiziert sind. Ich glaube, auch das kann man mal die Zeit nach vorne gespult bewerkstelligen. Wenn es nicht dazu kommt, dann drohen der Liga enorme Einnahmeausfälle. Und die werden einige Vereine sicherlich besonders hart treffen. Und dann ist die Frage, gibt es nicht einen Dominoeffekt, weil die Liga ist auch miteinander verkordelt. Da gibt es wechselseitig Transferverpflichtungen, die man eingegangen ist, die auch noch bedient werden müssen. Also die Gefahr, dass sozusagen ein System wie ein Dominoeffekt dann in sich zusammenfällt oder an einigen Stellen kollabiert, die ist schon groß. Und deswegen ist diese Tranche absolut wichtig.
Das Wort Solidarität wird gerade ganz groß geschrieben. Herr Hellmann, gibt es wirklich eine Solidarität unter Profivereinen, denen zu helfen, die vielleicht schlechter gewirtschaftet haben als man selber, damit auch 18 Mannschaften in der ersten und zweiten Liga am Ende bleiben können?
Die gibt es. Und ich finde, sie wird auch im Moment gelebt. Und damit meine ich nicht den Vorstoß von 4 Champions League Clubs, die 20 Millionen unter die Liga verteilen wollen. Das ist ein vielleicht netter Vorschlag, aber im Kern nicht das, was ich unter Solidarität verstehe. Sondern Solidarität bedeutet, dass wir darauf schauen, dass keiner, auch der, der möglicherweise liquiditätsseitig am schwächsten aufgestellt ist, jetzt akut in Gefahr kommt und damit möglicherweise das Gesamtsystem gefährdet. Und es heißt möglicherweise auch, dass wir bestimmte Themen auf dem Transfermarkt anders behandeln oder vielleicht auch aussetzen oder das Transferfenster so verschieben, dass Vereine die Möglichkeit haben, sich auch wieder zu erholen. Ich glaube, Solidarität bedeutet erstmal eine enorme Flexibilität und das Zurückstellen der eigenen Interessen in einem solchen Verfahren, weil wir sind zwar alle Wettbewerber und wir wollen am Ende alle voreinander in der Tabelle stehen. Aber das gesamte System lebt davon, dass es uns alle gibt und vor allen Dingen, dass es die großen Flaggschiffe, die Traditionsclubs, zu denen wir auch zählen, in der Liga gibt, die die Aufmerksamkeit ziehen, die Zuschauer ziehen, die die Emotionen hervorrufen bei den Menschen. Und das geht nur im solidarischen Einklang. Wir sind bei der Debatte erst am Anfang, weil das Ganze wird sich ja noch ziehen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es noch eine ganze Reihe von Maßnahmen geben wird, die die Solidarität auch unter Beweis stellen.
Am 1. April haben Sie einen, ich will es mal sagen, Big Deal mit der Deutschen Bank veröffentlicht, Herr Hellmann, einen Vertrag, der über 7 Jahre geht. Die Bank sichert sich unter anderem die Namensrechte am Stadion und steigt auch als strategischer Partner ein. Das Ganze ist in einer Zeit geschehen, in der es der Deutschen Bank nicht gut geht und man gar nicht weiß, wie es im Fußball weitergeht. Warum haben Sie das gerade jetzt veröffentlicht?
Uns ging es vor allen Dingen um das starke Zeichen. Und ich glaube, das ist auch der Deutschen Bank in dem Moment sehr wichtig gewesen. Wir sind seit Oktober 2019 in Gesprächen. Wir haben vor Corona viele Dinge verabredet und uns auch relativ früh auf den Namen Deutsche Bank Park geeinigt. Also mit der Zielsetzung, die Benamung nicht nur festzumachen an dem Stadion, sondern das gesamte Gelände und mit vielen weiteren Aktivitäten und Inhalten auszustatten. Also das ist ein gutes Konzept, das sich eigentlich an dem alten Konzept des Sportparks von 1925 orientiert, wo weitaus mehr auch stattfand auf dem Gelände als nur Fußball. Und es ist für uns alle ein Zeichen, dass der Fußball weitergeht, dass das Leben weitergeht, auch nach Corona, dass wir wieder zusammenkommen werden, dass solche Orte wie ein Stadion, wie ein Sportpark dann der Deutsche Bankpark auch wieder eine Begegnungsstätte wird für die Menschen. Und ich glaube, solche Symbolkräfte sind auch wichtig in Phasen der Krise.
War es eine Option, das Ganze wieder Waldstadion zu nennen?
Das haben wir mal diskutiert. Wir haben dann aber natürlich auch mit Rücksicht auf die Interessen der Deutschen Bank, aber auch unsere, weil wir müssen auch sehen, dass wir einen Betrag erlösen, der in Zukunft dieses Stadion für uns, wir haben es ja von der Stadt als Hauptnutzer oder werden es als Hauptnutzer übernehmen ab Sommer, refinanzierbar macht. Und das geht nur, wenn die Namensinteressen voll sichtbar sind. Aber wie gesagt, es bezieht sich auf das gesamte Areal. Das Stadion ist ein Teil davon, genauso wie die Trainingsplätze und genauso wie das neue Profi-Camp, das da entsteht. Aber das Entscheidende ist, dass wir einen Partner gefunden haben, der das Ganze größer begreift, als sich nur am Stadion zu orientieren.
Gerade Sie, Herr Hellmann, haben ja sehr lange an der Umsetzung solch einer Partnerschaft gearbeitet. Dieser Vertrag, diese Partnerschaft rückt Eintracht Frankfurt ja, wie ich finde, in ein ganz anderes Licht. Ist es damit auch ein Schritt raus aus alten Zeiten, Stichwort launische Diva, und ein großer Schritt in die Zukunft?
Ich glaube, wir werden immer ein bisschen launische Diva bleiben. Das liegt, glaube ich, auch in der Natur von Frankfurt und der Region, dass wir in den Extremen, auch den emotionalen Extremen, uns gerne bewegen. Wenn wir dreimal gewonnen haben, sind wir der deutschen Meisterschaft einen Schritt näher. Wenn wir dreimal verloren haben, sind die sozialen Netze voll mit Abstiegssorgen. Das ist, glaube ich, eine typisch Frankfurter Eigenart, die ein bisschen auch auf das Thema der launischen Diva einzahlt. Aber man kann diese Form von Extremen leben und gleichzeitig seriös mit Partnern arbeiten. Ich will Ihnen noch mal ein anderes Beispiel sagen. Wir haben bei uns im Verbund mit der Deutschen Familienversicherung und Stefan Knoll einen Visionär der digitalen Themen. Und digital ist Eintracht Frankfurt schon seit einiger Zeit und Vorreiter sind wir in diesen Themen in der Bundesliga auch.
Digitalisierung ist ein großes Stichwort. Wir führen auf digitalem Wege dieses hr-Info, das Interview. Herr Hellmann, erklären Sie doch mal so jemanden wie mir, der bei der Digitalisierung nicht gerade zu der Spitzengruppe gehört, warum es so wichtig ist, und das ist ja auch Ihr persönliches Steckenpferd, Eintracht Frankfurt, das Stadion, das Umfeld digital auf ganz andere Beine zu stellen und das auch in Zusammenarbeit mit dem neuen Partner.
Das Wichtigste ist, dass wir ein Phänomen haben, von dem der Sport nicht entkoppelt ist. Nämlich, dass wir eine digitale Veränderung um uns herum tagtäglich in der großen, weiten Welt haben. Die wird übrigens durch das Thema Corona noch stärker vorangetrieben werden, weil man natürlich merkt, wie sensibel all jene Punkte sind, an denen klassischerweise die gesamte Wirtschaft oder die Gesellschaft auf Mensch-zu-Mensch-Kommunikation angewiesen ist. Und wenn die ausfällt, mitunter auch lebenserhaltende Funktionen wegfallen. Das heißt, ich glaube, es kommt noch eine Menge Schwung auf digitale Geschäftsmodelle nach der Corona-Krise. Und grundsätzlich ist dieser Trend um uns herum ja schon da. Und wir müssen den aufgreifen und wir müssen darauf reagieren. Und wir bringen eine Sache mit. Wir emotionalisieren die Menschen. Und die Menschen vertrauen Eintracht Frankfurt. Das heißt, wenn wir digitale Modelle anbieten, können wir die besonders mit Elementen wie Datenschutz, und das ist ein zentrales Thema, dass die Daten, die wir einsammeln, nicht irgendwo im Orbit landen, nicht irgendwo in China oder in den USA gelagert, gesammelt und verwertet werden, sondern nach deutschen oder europäischen Datenschutzrichtlinien gesammelt werden, aufgehoben werden. Das ist im Prinzip einer der Kernschlüssel, dass wir sagen, die Digitalisierung findet bei uns nach klaren Mustern und Maßstäben der Sicherheit und des Datenschutzes statt. In den Anwendungen geht es natürlich darum, dass wir sagen, wir haben Ticketing-Systeme zu speisen, mobiles Bezahlen, bargeldloses Bezahlen wird ganz hoch auf der Agenda stehen. Und auch da ist die Frage, mit wem mache ich das, wem vertraue ich, mit wem gehe ich als Kunde auch in ein solches Vertrauensverhältnis. Und ich glaube, dass Eintracht Frankfurt dort erheblich größere Mehrwerte anbieten kann als andere Anbieter im Markt, einfach weil wir die Menschen emotionalisieren.
Axel Hellmann zu Gast bei hr Info das Interview, Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Wir haben eben über den Big Deal gesprochen, den Sie gerade abgeschlossen haben. Herr Hellmann, ist Eintracht Frankfurt damit jetzt auch ein Big Player?
Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was wir jetzt gemacht haben, ist erstmal unser Investitionsprojekt Stadion, ja, in das wir in die nächsten 3 Jahre viel investieren wollen, wirtschaftlich besser abzusichern. Und das auch in der Corona-Krisenzeit. Dass wir jetzt in der Lage sind, die Megatransfers zu tätigen, mal abgesehen davon, dass das in dieser Phase, in der wir uns aktuell befinden, in der Welt, glaube ich, auch untunlich wäre, ist nicht der Fall. Sondern was wir damit ermöglichen, ist, dass dieses Stadion tatsächlich genau so wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Wenn wieder Zuschauer kommen können, für 60.000 dann in unseren Farben schwarz, weiß und rot und vor allen Dingen viel mehr Eintrachtgefühl innerhalb des Stadions zu schaffen, mit auch digitalen Modellen. Das ist im Prinzip das, was wir mit der Partnerschaft erreichen können. Groß auf dem Transfermarkt betätigen, das wird es uns nicht erlauben.
Aber trotzdem, es ist ja auch ein Zeichen nach außen, zu sagen, Eintracht Frankfurt, ein Verein, der sich in den vergangenen 2 Jahren rein sportlich enorm positiv entwickelt hat, der solide wirtschaftet, jetzt mit so einem ja in Frankfurt ansässigen, aber in der ganzen Welt operierenden Unternehmen einen solchen Vertrag geschlossen zu haben. Ich meine, wenn es nach innen vielleicht jetzt auch nicht so wirkt, aber nach außen hat das doch eine enorme Wirkung.
Die Außenwirkung ist auch enorm, weil wir glauben schon, dass es eine beachtliche Sogwirkung haben wird, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass es uns gelingt, einen solchen Partner für die Eintracht zu begeistern. Also sie sind ja nicht zu den anderen, sagen wir mal, Champions League Flaggschiffen in die Partnerschaft gegangen, sondern mit uns, was sicherlich auch stark mit dem Standort der Bank zu tun hat und auch stark nach innen einzahlen soll bei der Deutschen Bank auf die Mitarbeiter. Aber ganz sicher hat das Strahlkraft in die gesamte Sponsorenlandschaft, weil alle wissen, die Deutsche Bank war mehrere Jahrzehnte im Fußball nicht engagiert oder groß im Sport engagiert. Jetzt kehrt sie zurück. Sie kehrt bei Eintracht Frankfurt zurück auf die Bühne. Das mit klaren strategischen Interessen. Da bin ich total bei Ihnen. Das wird eine enorme Strahlkraft auch für unseren Club und weitere Partnerschaften haben.
Einige Profivereine, einige Bundesliga-Clubs haben Kurzarbeit angemeldet. Es kursieren jetzt in den Medien die Nachrichten, dass auch Eintracht Frankfurt Kurzarbeit für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemeldet hat, dass die Profis auf Gehalt verzichten. Wieso dieser Schritt?
Also ich denke mal, dass für jeden klar ist, dass diese Krise einschneidend sein wird, auch auf das gesamte wirtschaftliche Gebilde eines Clubs. Das ist allen klar, kann ich Ihnen sagen, auch von Anfang an den Spielern klar gewesen, auch aber den Mitarbeitern klar gewesen. Für uns ging es nur darum, jetzt erstmal nichts zu überstürzen. Das allererste, was wir gemacht haben, ist, wir haben mal die Szenarien gerechnet, und zwar die verschiedensten. Gar keine Spiele mehr, Spiele, die stattfinden, aber ohne Zuschauer. Was heißt das für uns wirtschaftlich? Um dann auch mit allen Klartext zu reden, was das in der Zukunft für diesen Club bedeuten wird. Und daran haben wir uns orientiert. Und danach haben wir auch unsere Maßnahmen ausgerichtet und sind ganz klar alle zu der Erkenntnis gekommen, es geht nur, wenn alle verzichten. Zu Umfang und den Details wollen wir uns diese Woche noch nicht auslassen, weil das müssen wir auch noch mit den Gremien abstimmen. Aber Sie können davon ausgehen, dass alle, wirklich alle in diesem Betrieb ihren Beitrag dazu leisten werden, durch diese Krise zu kommen.
Jetzt ist es im Fußball an der Zeit, die Zukunft zu planen, die kurzfristige. Das ist die kommende Saison. Herr Hellmann, wie plant man eine neue Saison, wenn man gar nicht weiß, wie die alte zu Ende gespielt werden kann und wie die Zukunft aussieht?
Ist ein sehr schwieriges Unterfangen, weil wir in der Tat die Ausgangssituation nicht kennen. Wir müssen also hier auch in verschiedenen Szenarien planen und auch auf die Dynamiken, die diese Krise ja mit sich bringt, reagieren. Und da gehen wir immer davon aus, dass natürlich die Volkswirtschaft im Wesentlichen so ihren Bestand haben wird, sicherlich mit einigen Schrammen und Kratzern und Dellen, aber im Wesentlichen ihren Bestand haben wird, wie das vor der Krise auch war. Wenn sich diese Rahmenbedingungen ändern, dann müssen wir sowieso alles nochmal neu überdenken. Aber wir müssen ja auf der Grundlage dessen planen, was wir aktuell vorfinden. Und da gibt es verschiedene Szenarien, die wir durchgehen und die haben ganz unterschiedliche Folgen, ja, die jetzt im Detail darzulegen viel zu umfangreich wäre. Aber im Wesentlichen kann man es mal so formulieren. Wenn wir wissen, dass wir bis Weihnachten keine Spiele mit Zuschauer haben werden, wird der Verlust bei all den Clubs etwa ein Viertel ihres gesamten Umsatzvolumens betragen. Was also bei uns bedeutet, wenn man von 200 ausgeht, 200 Millionen Umsatz, mit denen wir für die kommende Saison im Bundesliga-Geschäft geplant hätten, dann sind es halt nur noch 150. Und das wird bedeuten, dass man auf alles, was man macht, 25% Abschlag legen muss. Und das wird den Kader betreffen, das wird die Investitionen betreffen, das wird alles betreffen. Das ist ein Szenario, das wir natürlich konkret durchplanen, aber es gibt mehrere, mit denen wir uns beschäftigen.
Herr Hellmann, wenn Sie mir zum Ende unseres Interviews bitte noch folgenden Satz vervollständigen würden. Nach der Corona-Krise werden wir
stärker zurückkommen, als wir in die Corona-Krise rein sind.
Das war HR Info, das Interview mit Martina Knief. Den Podcast der Sendung zum Nachhören gibt es bei hrinforadio.de und in der Audiothek.